Ergo Special Talk. Heute das Thema Meine drei Leben mit Christiane Grabe. Herzlich willkommen zum Go Special Talk. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt und leite Go Special. Ich begrüße euch zu diesem Go Special Talk. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die weder berühmt ist noch etwas ganz Außergewöhnliches geleistet hat. Und dennoch ist sie zu Recht ein besonderer Gast, denn sie hat eine ungewöhnliche, ihr Verlag spricht sogar von einer unmöglichen, Biografie mit drei Leben. Schön, dass Christiane Grabe zu Gast ist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Liebe Christiane, schön, dass du heute unser Gast bist. Wenn ich dich in einem Café treffen würde, fragen würde, was du machst, wie würdest du dich dann vorstellen?
Ja, hallo Carsten. Ich heiße Christiane und ich bin seit 35 Jahren glücklich verheiratet. Wir haben 4 Kinder, die sind erwachsen, 4 Enkelkinder, das älteste ist 3. Und ich bin ehrenamtlich tätig als Schuldnerberaterin in Frankfurt und gebe Ausdrucksmalkurse in einer Grundschule in Kronberg.
Wow, toll. Und das in einem Satz so viel. Du hast ein Buch geschrieben und das hat einen ganz provokanten Titel, Meine drei Leben. Und dann als Untertitel eine unmögliche Biografie. Und du hast, habe ich gelesen, in einem Interview gesagt, dass du eine Autobiografie geschrieben hast, hat nichts damit zu tun, dass du besonders außergewöhnlich oder besonders berühmt bist. Warum dann die Biografie?
Also ich habe mich lange gedrückt davor. Ich habe schon lange gedacht, oh Mensch, du hast eigentlich ein interessantes Leben gehabt bisher und es wäre doch schön, das aufzuschreiben und anderen Leuten Mut zu machen. Mhm. Aber da ich Legastheniker bin und mir Schreiben nicht so liegt und meine Eltern auch noch gelebt haben, habe ich gedacht, ich lasse es nochmal. Naja, und vor 3 Jahren kam ich in die Andreasgemeinde und da habe ich einen Glaubensgrundkurs mitgemacht und habe gedacht, eigentlich wäre es schön, hier auch ein Buch zu verteilen, um den Leuten ein bisschen mehr Mut zu machen, zu glauben. Und dann habe ich es geschrieben.
Toll. Und als Legasthenikerin war das dann sehr herausfordernd oder?
Naja, ich habe das Buch in viele Abschnitte unterteilt. Also die Rückmeldung ist, dass es sich sehr gut lesen lässt.
Das stimmt.
Und dann habe ich ja noch einen lieben Mann, der kein Legastheniker ist und der hat Korrektur gelesen.
Also wenn man es nicht weiß, muss ich auch sagen, fällt es dem, also man liest das Buch gut, sehr verständlich, also da merkt man das gar nicht, aber mutig.
Danke.
Drei Leben, so heißt das Buch und die wollen wir mal betrachten. Das sind 3 Lebensabschnitte von dir, darüber ins Gespräch kommen. Und du hast auch in dem Buch das unterteilt und das erste Überkapitel ist Mein altes Leben. Dein erstes Leben, deine Kindheit und deine Jugend. Erzähl doch mal, warum dein altes Leben, was hast du für eine Jugend, für eine Kindheit gehabt?
Ja, also ich bin in einer gut bürgerlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern haben sich 2 Kinder gewünscht. Ich habe noch einen älteren Bruder. Und leider ist meine Mutter bei meiner Geburt ein bisschen krank geworden und war danach eigentlich immer überfordert. Mhm. Und dieses Gefühl, dass ich zu viel bin und dass ich auch schuld bin an ihrer Krankheit, das habe ich zu spüren bekommen. Und ich habe eine sehr einsame Kindheit erlebt. Also ich musste immer leise sein, um meine Mutter zu schützen. Wir konnten keine Kinder mit nach Hause bringen. Also es war eine sehr einsame Kindheit. Wir haben ein kleines Einfamilienhaus gehabt. Da hatte ich ein schönes Kinderzimmer, aber ich war da viel alleine drin. Und das ist für ein 3-, 4-, 5 Jahre altes Kind dann auch nicht so schön.
Und dennoch beginnt dein Buch mit dem Satz, ja, ich bin ein Wunschkind. Aber das klingt jetzt gar nicht so sehr.
Ja, also meine Eltern haben sich sehr ein zweites Kind gewünscht. Und dann hatte meine Mutter mehrere Fehlgeburten und dann hat der Arzt damals gesagt, sie müsste die 9 Monate im Bett liegen und mich quasi ausbrüten. Ich denke, diese Methode gibt es heute auch nicht mehr, aber damals war das so. Und dadurch war meine Mutter sehr geschwächt, als dann die Geburt anstand und mein Bruder, der ein Jahr lang, also mit 2,5, dann seine Mutter nur noch im Bett gesehen hat. Und das Resultat dann war ein Schreibaby. Ich habe wohl das erste Jahr ziemlich viel geschrien. Das war für ihn auch traumatisch. Und dadurch war unsere gemeinsame Kindheit auch nicht besonders herzlich. Also wir haben sehr nebeneinander hergelebt, haben wenig miteinander gespielt. Und meine Eltern waren einfach mit der Erziehung überfordert, antiautoritäre Erziehung, damals 68er. Mhm. Mein Vater kommt aus einem sehr konservativen Elternhaus, meine Mutter wollte modern sein. Also sie wussten nicht so recht, wie sie uns erziehen sollten. Und im Grunde waren wir kleine Erwachsene.
Okay. Und du hast gesagt, dass du immer still sein musstest, nur nicht auffallen musstet. Aber Kinder sehen sich ja nach Aufmerksamkeit. Und das wissen wir alle. Es gibt so zwei Sachen. Entweder man ist sehr folgsam, erfolgreich nach heutigen Maßstäben, also besonders gut in der Schule. Oder auf der anderen Seite, man macht dann halt viel Blödsinn. Aber irgendwie will man ja eine Aufmerksamkeit erregen. Wie sah das dann bei dir aus?
Also wir haben uns das geteilt. Mein Bruder, der hat Aufmerksamkeit durch Blödsinn machen bekommen. Und ich war viel krank.
Ach, krank?
Ja, ich hatte also viel Schnupfen und dann musste ich 3 Tage fieberfrei zu Hause sein. Also ich war, es gibt Schuljahre, da habe ich also über 50 Tage gefehlt. Also ich war viel, viel krank und war keine gute Schülerin. Aber ich war jetzt auch nicht so schlecht. Ich habe mich schon so irgendwie durchgewurstelt.
Ja, aber das stelle ich mir schwer vor, wenn man Legastheniker ist und dann wenig in der Schule ist. Ja.
Es war nicht so hilfreich.
Okay. Dann beschreibst du in deinem Buch deine Jugendzeit und da bist du aufgeblüht. So, zumindest habe ich das so gelesen.
Genau, also nach der 4. Klasse, also mit 10, 11 Jahren, bin ich in die weiterführende Schule gekommen, in die Realschule. Eine andere Schulform gab es, kam gar nicht in Frage, gab es nicht, weil die Schule zu Fuß zu erreichen war. Mhm. Ich wäre sonst vielleicht auch auf einer anderen Schule besser aufgehoben gewesen, aber das war dann so.
Wo bist du aufgewachsen?
In Kassel.
In Kassel, nur damit die Leute das wissen. Ja.
Genau, und da kam ich in die Förderstufe, also 5., 6. Klasse war eben mit Kurssystem. Und danach wurde aufgeteilt eben in Hauptreal- und Gymnasiumzweig. Und ich kam in die B-Kurse, also Realschulzweig. Und ab da hatten meine Eltern eigentlich gedacht, so jetzt ist sie erwachsen, jetzt brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Und das war für mich einerseits sehr schön, weil ich eben weiter weg in die Schule gegangen bin. Ich musste da immer eine halbe Stunde hinlaufen. Aber ich war natürlich auch haltlos. Mhm. Also ich habe mich nicht besonders geborgen gefühlt. Ich hatte schon als kleines Kind Fragen, warum bin ich eigentlich da? Wer hat mich lieb? Also so ganz existenzielle Fragen. Ich bin mit 8 Jahren ins Krankenhaus gekommen wegen Unterernährung. Eine Woche an Tropf, das war ziemlich schrecklich. Und da war auch so die Frage, wofür und warum das Ganze. Ich fand das Leben als Kind sehr, sehr mühsam. Hm. Und als ich dann in der weiterführenden Schule war, war es in der 5., 6. Klasse auch mühsam. Ich kam dann in Mathe auch in C-Kurs, komischerweise nicht in Deutsch, aber war halt so. Und ich wurde immer selbstständiger, ja, und habe dann eine Freundin gehabt, die mich mit ins Jugendzentrum genommen hat. Da gab es ein Jugendzentrum an der Schule, dass es da einen Sozialarbeiter gab. Das habe ich erst viele Jahre später mitgekriegt. Also es war ein Jugendzentrum mit wesentlich älteren Leuten, als ich es war.
Du warst dann so 13, 14, genau. Als so der erste Kontakt dahin ging.
Genau. Und es wurde viel Alkohol getrunken, es waren auch Leute kriminell und wir haben da so ganz spaßige Abenteuerfahrten gemacht mit der Motorradklicke und ich habe mich wohlgefühlt, weil die Leute mich ja ernst genommen haben. Sie haben mich aufgenommen und sie fanden das toll, dass ich komme.
Und deine Eltern fanden das in Ordnung oder haben das gar nicht mitbekommen, dass du da jetzt sozusagen eine neue Heimat gefunden hast, auch mit Älteren, Alkohol?
Also meine Eltern haben es nicht gut gefunden,
okay,
aber hatten keine Alternative.
Hm.
Und so haben sie sich damit abgefunden und ich bin auch abends alleine abgehauen. Also wenn wir gute Nacht gesagt haben, bin ich um 10 noch mal losmarschiert am Wochenende und sie haben gedacht, ich liege im Bett. Und da war ich ziemlich skrupellos und habe also da auch wenig schlechtes Gewissen gehabt. So.
Aber die Schule hat darunter nicht gelitten, sondern du hast ja deinen Abschluss gemacht und dann stand Berufswahl an.
Ja, also es war dann so, dass ich mit 14 einen Freund hatte, der war 3 Jahre älter als ich. Und mit dem bin ich immer, und nach einer anderen Clique zusammen, sind wir immer zum Holländer gefahren und haben Blumen ins Wasser gestellt für den Markt. Der wurde da, da wurden die Blumen dann verkauft. Ja, und mit ihm bin ich dann viel in die Disco und er war in der Schreinerlehre.
Mhm.
Und jetzt war die Frage, was ich machen sollte und ich hatte überhaupt keine Peilung. Und dann hat mein Vater sich meiner erbarmt und ist mit mir zum Arbeitsamt gegangen und dann stellte sich heraus, ich soll also nichts im Büro machen, sondern was mit den Händen. Und dann habe ich den Vorschlag bekommen, bei einem Zahntechniker oder bei einem Augenoptiker zu arbeiten und eine Lehre zu machen. Und bei einem Zahntechniker habe ich dann ein Praktikum gemacht und das war ganz schrecklich, weil es so furchtbar laut war in dem Labor. Habe ich gesagt, also das wird es schon mal nicht. Und dann, damals gab es noch, das ist ganz anders als heute, damals gab es viele Bewerber auf eine Lehrstelle und da waren 16 Bewerbungen auf einen Platz und ich habe einen Ausbildungsplatz in Kassel am Friedrichsplatz bei einem Optiker bekommen. Und da war ich happy, habe ich gewusst, okay, nach der Schule, wenn ich mit 15 fertig bin, gehe ich da in die Lehre.
Und dein Freund hat sich gefreut, dass auch die Freundin jetzt ein bisschen selbstständiger wird?
Ja, also das war ja noch in weiter Ferne. Man musste ja den Ausbildungsjob, den musste man sich ja schon im Januar, Februar besorgen.
Ah, okay.
Und die Ausbildung ging ja erst im August los. Also das war noch in weiter Ferne.
Und dann ist was passiert, was du ausführlich beschreibst, was, Entschuldigung, sich als Eltern sozusagen eine der Horrorvorstellungen sind. Zumindest, ich habe ja auch 3 Kinder, wenn ich das höre. Erzähl mal.
Ja, ich konnte dann nicht mehr so gut in die Disco gehen, weil mir immer schlecht war und ich mich übergeben musste. Und nach 3 Monaten meinte meine Mutter dann, jetzt müssen wir mal zum Arzt gehen. Und der Hausarzt meinte, nee, also bei ihm wäre ich nicht in der richtigen Adresse, ich müsste zum Frauenarzt. Und das war mir oberpeinlich, weil dieser Frauenarzt, bei dem ich damals gewesen war mit 14, der mir die Pille verschrieben hatte, der konnte nur sehr schlecht Deutsch sprechen.
Mhm.
Also zudem ist dann meine Mutter mit mir hingefahren und dann wurde eine Schwangerschaft festgestellt. Und da wurde es für mich so wie das schwarze Loch, was jetzt erst vor kurzem im All entdeckt wurde. Es war wirklich nur noch schwarz und finster. Ich war eigentlich nur Luft bei dem Arzt. Meine Mutter verhandelte mit ihm, wie das mit der Abtreibung gehandhabt werden kann. Damals war Abtreibung, ist auch sicher heute noch mit 15, nicht erlaubt. Aber damals wollte sie das gerne hier in Deutschland ganz normal im Krankenhaus machen lassen, dass es eventuell ein Kind geben würde, wurde überhaupt nie in Erwägung gezogen. Ich wurde auch nie gefragt. Ja, und danach ging eine Odyssee los, dass ich zum Psychologen musste, zur Familienberatung, zu einem anderen Frauenarzt. Meine Mutter hatte ganz viele Formulare mitbekommen und das haben wir alles abgearbeitet.
Da will ich mal einhacken. Also der Arzt hat gar nicht jetzt mit dir gesprochen und gesagt, willst du das? Du bist zwar jung, aber es gibt Möglichkeiten. Sondern es war klar, ein 5-jähriges Mädchen, was noch zur Schule geht, darf kein Kind haben und für deine Mutter auch. Und sozusagen war von vornherein klar, du darfst sowieso nicht entscheiden und die anderen haben entschieden, das Kind wird abgetrieben.
Genau, ich wurde auch überhaupt nicht gefragt, weder von dem Arzt noch von meiner Mutter.
Okay.
Ja, und das war für mich schon eine Zeit, wo ich mich total hilflos gefühlt habe und wo ich auch eingesperrt wurde. Also ich durfte dann auch nicht mehr in die Schule gehen.
Wegen Scham, weil dann
genau,
redet
weil
man über
mir
uns
ansehen konnte. Und dann habe ich aber gesagt, ich gehe jetzt noch zur Schule, weil ich ja meinen Abschluss machen muss. Und diese Abtreibung wurde dann auf die Klassenfahrtszeit gelegt. Und ich sollte dann sagen, ja, ich habe Magengeschwür, deswegen muss ich mich auch so viel übergeben und das wird dann behandelt.
Und deine Freunde, dein Freund, die wussten das oder hast du das denen auch verschwiegen?
Also ich habe es einer Freundin gesagt, die aus meiner Klasse, und meinem Freund habe ich es gesagt, natürlich. Und der fand das auch ganz prima, dass es abgetrieben wird, weil er ja da mit der Situation auch überfordert war.
Und die Freundin, hielt die zu dir oder hat die sich dann abgewandt und so?
Nee, die hielt zu mir, aber die ist dann auch auf Klassenfahrt gefahren und ich war dann erstmal 14 Tage auch alleine, kam dann ins Krankenhaus und das war schon eine ziemliche Horrorzeit.
Ja, du hast den Satz geschrieben, ich zitiere, wäre es nicht das Beste, wenn ich bei der Abtreibung sterben würde.
Genau.
Solche Gedanken gingen dir durch den Kopf.
Ja, das habe ich mir sehr gewünscht. Dass ich nicht mehr aufwachen muss und dass ich nicht dieses Leben weiterleben muss.
Wegen Scham und nicht geliebt sein und dann auch noch schuld sein am Tod eines ungeborenen Lebens?
Einfach aus der Haltlosigkeit, ich habe keinen Sinn.
Okay.
Ich fühle mich sinnlos, ich fühle mich als ein Menschen, der zu nichts zu gebrauchen ist, der nur meiner Mutter, meinen Eltern Sorgen macht, der unfähig ist, also ja, das mit der Schwangerschaft, das war ja von mir überhaupt nicht geplant. Ich habe ja die Pille genommen, aber eine Pille ist eben auch nicht hundertprozentig sicher. Und ich hatte vorher, weil ich eben so haltlos aufgewachsen bin, habe ich versucht, alles zu kontrollieren. Und dadurch hatte ich Sicherheit. Und jetzt mit dieser Schwangerschaft war mir die Kontrolle auch noch abhanden gekommen. Also ich hatte jetzt auch für mich persönlich, ich hatte überhaupt gar nichts mehr, woran ich mich festhalten konnte. Also ich konnte alles Mögliche kontrollieren, aber es klappte ja sowieso nicht. Und das war eigentlich so ein richtiges Scheitern, so ein absolutes Scheitern. Und im Krankenhaus war es dann so, als die Abtreibung gemacht worden war ich den nächsten Tag, war ein sonniger Tag, war mir nicht mehr übel, das war ja schon mal ganz angenehm, aber ich habe wirklich gehadert damit, dass ich weiterleben muss, weil jetzt diese Scheinwelt weiterging. Also ich musste fröhlich sein, ich musste alles weiter bewältigen, ich musste dankbar sein, dass ich ja einen tollen Ausbildungsplatz hatte, dass ich so nette Eltern habe. Sie haben mich besucht im Krankenhaus, haben mir Schokolade und Saft mitgebracht, als wenn ich einen Blinddarm operiert bekommen hätte. Und für mich war das war alles falsch, das war alles verlogen. Das hat sich einfach krank angefühlt und ich musste in einem Stück mitspielen, was ich so nie hätte schreiben wollen.
Aber die Selbstmordgedanken, waren die dann da oder hattest du sogar einen Selbstmordversuch hinter dir? Du hast ja die Abtreibung überlebt, wo du dir ja den Tod
also
eigentlich gewünscht hast.
Ich habe mir als Kind immer wieder gewünscht, dass ich sterben darf durch einen Unfall oder so. Dann nach der Abtreibung habe ich auch Selbstmordgedanken verstärkt gehabt, aber war auch gespalten. Einerseits war ich völlig orientierungslos und habe nur funktioniert. Also das, was von mir erwartet wurde, habe ich erledigt.
Ja.
Aber ich habe keinen Sinn dahinter gesehen und ich habe mich nicht geliebt gefühlt. Ich wusste nicht, warum bin ich denn auf der Welt? Wofür drehe ich jetzt jeden Tag eine Runde? Was soll das Ganze? Und es wäre doch schön, wenn es zu Ende ist. Und für mich konkret, wie ich mir das Leben nehmen könnte, das wären so Schlaftabletten gewesen. Aber da habe ich nie einen Versuch gemacht. Dazu war ich doch zu kämpferisch. Also ich hatte doch auch einen starken Lebenskampf in mir. Ich musste um vieles kämpfen als Kind. Und so habe ich einfach irgendwie weitergemacht. Also war da in meinen Gedanken eigentlich nicht konsequent, muss man sagen.
Und dann kam die Ausbildung, die du ja schon vereinbart hattest, Schulabschluss. Und dann hier hast du auch das Buch überschrieben oder das Kapitel mit Ausbildung und Licht am Horizont.
Genau.
Dann begann ein neuer Lebensabschnitt, der auch hoffnungsvoller war.
Genau. Unsere Freundschaft war ganz schnell zu Ende. Als ich aus dem Krankenhaus kam, bekam ich dann von einer Freundin mit, dass mein Freund seit 4 Monaten eine Affäre hatte. Och. Also das war auch, da ging es, also schlimmer geht immer, so nach dem Motto. Und ja, also dann ging ich nicht mehr in die Clique und habe dann die Ausbildung angefangen. Und das hat mir viel Spaß gemacht, das habe ich gerne gemacht, da war ich auch gut drin und das Arbeitsklima war auch prima. Und dann habe ich einen ehemaligen Klassenkamerad in der Disco getroffen und wir haben uns befreundet. Er kam auch aus einer gescheiterten Beziehung und so haben wir uns dann zusammengerauft und haben eine fröhliche Freundschaft gelebt. Und ich dachte so, das ist jetzt Liebe. So sieht Liebe aus. Sicherheit. Und ja, so kann es jetzt weitergehen. Und wir haben dann unsere Ausbildung beendet, sind dann zusammengezogen und haben auch unsere Haushaltsgeräte zusammengekauft, also Waschmaschine und so. Und es war klar, wir werden mal zusammenbleiben.
Und ist dann die innerliche Leere, die Dunkelheit nach und nach verschwunden? Oder war das dann sozusagen nach außen, wirkt es jetzt schön und strahlend und fröhlich, aber diese Leere innerlich kam trotzdem immer wieder auf oder blieb bestehen?
Also die Leere, die konnte ich gut betäuben, okay, indem ich immer wieder irgendwas Lustiges angefangen habe. Also ich habe gearbeitet, ich habe Schränke abgebeizt für die Wohnung, ich habe angefangen mit Malen, ich habe angefangen mit Polstern vom alten Sofa, ich habe angefangen mit Kochen und Backen. Also dadurch habe ich mich abgelenkt. Aber wenn es still wurde und wenn ich, wenn ich ein bisschen nachgedacht habe, wurde es finster und dunkel und dann ging es mir nicht gut.
Okay. Und jetzt hast du das ja sehr fröhlich erzählt, mit dem eigentlich war klar, mit dem Mann, mit dem Freund, du ziehst zusammen und der Lebensweg ist klar, aber es klingt ja durch, so war es nicht.
Nee, so war es nicht. Mein Arbeitskollege damals, der stellte mir eine Frage und zwar hieß die Frage, Christiane, wie wäre es denn, wenn es Gott gibt und du lebst nicht mit ihm? Darüber hatte ich noch überhaupt nicht nachgedacht. Ich komme aus einem Traditionselternhaus, wo nur Weihnachten und Ostern eine Rolle spielen, aber sonst der Glauben nicht. Ich wurde konfirmiert, aber 68er haben wir dem Pfarrer Papierkügelchen in den Kopf geschossen. Da hast du es wahrscheinlich jetzt besser mit deinen Konfirmanden.
Ja, garantiert.
Ich konnte damit nichts anfangen. Und als ich mein erstes Lehrgeld bekommen habe, bin ich aus der Kirche ausgetreten. Und jetzt hatte ich einen Arbeitskollegen, der war fröhlich, der hat mir viele Fragen gestellt und hat mir viel von Jesus erzählt. In der Werkstatt, wenn wir Gläser geschliffen haben. Und
aber fröhlich, einladend, ja, bejahend, also irgendwie was Interesse geweckt hat,
genau,
nicht aufdringlich.
Und auch so natürlich,
okay,
also
schön.
Dass das was ganz Selbstverständliches ist, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich wusste gar nicht, was er meint. Und er hat mir Fragen gestellt, und hat auch Aussagen gemacht, auch Predigten erzählt, immer wieder montags habe ich mich dann drauf gefreut, auf die Predigt. Und wo klar war, es könnte einen Gott geben, der mich sieht, der mich liebt und der mich erschaffen hat. Und dass es kein Zufall ist, dass ich auf der Welt bin, sondern dass es gewollt ist und dass er auch in all dem Schmerz und in all der Dunkelheit dabei war.
Du hast dann montags auf die Predigt dich gefreut, aber irgendwann muss man ja auch sich selbst dazu positionieren. Ja sagen, ja, es gibt Gott oder nein. Jetzt erwarten viele bestimmt so eine spektakuläre Bekehrungsgeschichte mit irgendwelchen himmlischen Special Effects, aber bei dir war es anders.
Ja, also ich fand das schon sehr, sehr spannend, was ich gehört habe. Das war aber jetzt nur die eine Seite, nämlich das Christentum.
Ja.
Und jetzt wollte ich gerne wissen, ist das wirklich wahr? Es gibt ja noch viele Weltreligionen und da habe ich gedacht, okay, ich besorge mir jetzt Bücher und studiere das und gucke, was glauben die anderen Weltreligionen? Buddhismus, Hinduismus, Islam, Judentum. Mhm. Und habe eine ganze Weile darin gelesen, habe es immer wieder verglichen und bin zu dem Schluss gekommen, wenn es einen Gott gibt und es muss einen Gott geben, das ist für mich ganz logisch, denn warum haben wir Menschen alle Sehnsucht nach Sinn? Warum haben wir alle Sehnsucht, geliebt zu sein? Das muss ja irgendwo herkommen. Das ist ja nicht Holz oder irgendwas zum Anfassen. Also gibt es noch eine unsichtbare Welt? Und für mich war klar, wenn es einen Gott gibt, der die Menschen liebt, dann kann er nicht Auswahlkriterien haben, sondern dann liebt er alle. Mhm. Und dass Gott alle Menschen liebt, das zeigt er, indem er selber auf die Welt kommt in Christus und sieht, wir Menschen kriegen das alleine überhaupt nicht geregelt. Wir brauchen einen Vermittler, der uns mit Gott vermittelt, weil Gott ist der Heilige und wir Menschen sind's nicht. Wie kann der Heilige Gott mit uns Menschen Kontakt aufnehmen? Ja, indem er selbst auf die Erde kommt und Mensch wird in seinem Sohn. Mhm. Und diesen Gedanken, dass Gott Mensch wird und dass Jesus das Herz Gottes uns offenbart, also dass in der Bibel ganz, also so viele tolle Geschichten drin stehen, wie Jesus mit den Menschen umgeht, ganz anders als wir Menschen das machen. Mhm. Das hat mich überzeugt, weil das so ganz anders ist. Das ist wirklich göttlich. Und zu verstehen, dass Gott unendliche Liebe, also er ist die Quelle der Liebe und er kann der Einzige sein, der wirklich Schuld vergibt und mich liebt, so wie ich bin, wenn ich ihm meine Schuld bringe. Also das war das Resümee, alles im Kopf, habe ich alles so verstanden, mir klar gemacht, jawohl, die Bibel gibt es, die gibt es auch schon 2000 Jahre und die alten Schriften sind noch viel älter, also es ist jetzt auch nicht irgendwas, ich baue jetzt nicht auf Sand, sondern ich baue wirklich auf viel, viel Wissen. Und dann habe ich mich eines Tages hingesetzt in unser Esszimmer. Wir hatten so eine Dachwohnung unter die Schräge und habe Jesus all meine Schuld erzählt. Ich weiß nicht, wie lange ich da saß. Es war sehr lange, glaube ich. Und da habe ich geweint und habe ihm alles erzählt. Und ich habe mich anschließend gut gefühlt. Ich habe gedacht, Christiane, du hast vieles nicht richtig gemacht. Das war jetzt richtig. Das war gut so.
Du bist ein Wunschkind sozusagen, das hast du dann gespürt.
Genau. Und ich habe auch eine innere Ruhe gespürt, dass das genau so jetzt richtig ist. Und ich habe das auch gar nicht groß rum erzählt, dass ich jetzt mich, also dieses Wort Bekehrung hätte ich jetzt auch an der Stelle gar nicht für mich gesagt, sondern für mich war klar, so jetzt gehe ich mit diesem Jesus weiter durch mein Leben und jetzt ist das so.
Aber es war ja dann nicht so, sondern es hat sich auch was verändert in deinem Leben.
Genau. Und es hat sich verändert, dass ich gemerkt habe, ich kann mit mir selber anders umgehen, viel barmherziger. Ich kann viel freundlicher sein mit mir, auch mit anderen. Und ich kann mir bewusst machen, ich bin geliebt. Und dieses Bewusstmachen, das ist was im Kopf passiert. Aber wenn man durch die Natur geht oder als ich durch die Natur gegangen bin, ich bin immer gerne in der Natur gewesen, ich habe die Natur sehr geliebt. Aber auf einmal zu erkennen, dass die Natur und alles, auch alle Menschen, alles Schöpfung ist, alles einen Sinn hat, das ist so, als wenn man jetzt eine schwarze Brille auf hatte und jetzt auf einmal scharf sieht. Also es sieht alles anders aus. Und das ist aber was, was mit dem Herzen passiert. Also das ist was, dass ich auf einmal viele Dinge ganz anders wahrgenommen habe und dadurch unglaublich reich geworden bin.
Und wie hat dein Freund darauf reagiert? Weil das war ja dein Prozess sozusagen.
Also er kommt aus dem, oder er kam und kommt aus dem atheistischen Elternhaus und konnte damit nichts anfangen und konnte sich da auch nicht drauf einlassen. Er hat gemerkt, dass ich fröhlicher werde, dass es mir gut geht. Und er hat mich auch nicht aufgehalten, wenn ich gesagt habe, ich gehe heute mal zur Gemeinde, zum Gottesdienst. Aber er ist selber nie mitgekommen. Und das, was ich ihm erzählt habe, das konnte er auch nicht nachvollziehen. Er konnte auch nicht nachvollziehen, dass ich auch zwei Leben gelebt habe, dass ich vorher nur funktioniert habe, aber eigentlich auch sehr traurig und sehr leer war. Und er hat das nicht verstanden und hat dann auch mit Selbstmordgedanken gedroht, als ich gesagt habe, dann hat es keinen Sinn, ich möchte dann unsere Beziehung so nicht mehr. Und das fand ich natürlich auch schrecklich. Und dann haben wir noch mal 3 Monate weitergemacht und dann haben wir uns aber im Frieden getrennt.
Okay.
Er hat das Auto gekriegt, ich die Waschmaschine. Und so sind wir auch, wir haben uns danach auch noch beim Klassentreffen gesehen und sind im Frieden auseinandergegangen. Und ja, so haben sich dann unsere Wege getrennt.
Und dann sind wir jetzt an der Stelle, die du in deinem Buch mit Dein neues Leben beschreibst.
Genau. Ja, dann bin ich aus Eschwege, wo ich damals gearbeitet hatte, nach der Lehre weggezogen, nach Hannover. Da hat meine Oma gewohnt. Und in Hannover habe ich dann auch eine Gemeinde gesucht und keine gefunden. Das war, also es gab zwar Gemeinden, aber die waren genauso trostlos wie die Gemeinde, aus der ich vom Elternhaus her kam. 5 Leute, 75 aufwärts. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und das habe ich dem Pastor aus der Gemeinde eben aus Eschwege erzählt. Und der sagt, ach Christiane, dann geh doch mal zur SMD. Das ist die Studentenmission Deutschland. Da findest du Leute, die sind in deinem Alter. Und guck doch mal. Und das habe ich gemacht.
Und die haben dich aufgenommen, obwohl du ja keine Studentin im klassischen Sinne warst, sondern berufstätig, eine Ausbildung hattest.
Genau, die fanden das toll, dass ich da war.
Schön.
Und das war eine ganz tolle Zeit. Wir haben zusammen verschiedene Angebote gemacht. Einen Angstkurs haben wir mal gemacht. Und also ich war damit bei den Freizeiten. Und ich war zwar ein bisschen viel beschäftigt. Ich musste ja viel mehr arbeiten als Studenten und konnte nicht das ganze Wochenende mitkommen zu Freizeiten. Aber das haben sie akzeptiert und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und habe auch so Anfangsfragen im Glauben habe ich beantwortet bekommen und habe einfach mit vielen, also das ist eine überkonfessionelle Gruppe, mit vielen Christen verschiedenster Kirchen Kontakt gekriegt und es war alles unkompliziert und sehr spannend und ja.
Und spannend, du beschreibst dann, dass du dann für einen Auslandseinsatz nach Indien gegangen bist. Und das ist natürlich ein spannendes Land. Und ich musste schmunzeln an einer Stelle, als du ein bisschen beschreibst, was in Indien passiert ist. Denn du wurdest dort als Heilige betrachtet von den Indern. Warum? Also was hast du da gemacht erstmal? Und dann, wie kommen die drauf, dass du eine Heilige bist?
Also ich bin ja nie gerne zur Schule gegangen. Ja. Und die Berufsschule, das war so das Letzte, was ich gesagt habe. Ich werde noch die Berufsschule schaffen und dann gehe ich nie wieder zur Schule. Jetzt war ich ja in Hannover und ich hatte ein neues Leben. Und jetzt stellte sich die Frage, will ich mein ganzes Leben als Optikerin arbeiten oder möchte ich Lehrlinge ausbilden und auch ja mehr machen?
Nennt man es dann Optikermeisterin?
Ja, genau. Ja. Und vorher war ich eben Gesellin oder Gehilfin. Und Ja, und dann habe ich gedacht, na ja, jetzt habe ich ja ein neues Leben, dann wird das auch mit der Schule irgendwie hinhauen. Ich hatte meine Gesellenprüfung sehr gut abgeschlossen und habe mich dann auf bei der Meisterschule beworben. Es gibt 3 staatliche Meisterschulen in Berlin, München und Köln. Und die Leute, die da aufgenommen werden, haben eigentlich alle Abitur. Und ich habe gedacht, na ja, ich versuche mal mein Glück. Und ich wurde sofort aufgenommen und habe dann gedacht, okay, das ist jetzt mein Weg. Da geht jetzt eine Tür auf, also gehe ich zur Meisterschule. Und bevor ich die Ausbildung mache und vielleicht mal in Entwicklungsdienst gehe, will ich mir das angucken, wie das eigentlich so aussieht, was ich machen könnte bei der Christoffel-Blinden-Mission zum Beispiel. Und mit denen bin ich dann auch rausgegangen nach Indien, weil ich Indien spannend fand, weil das ein hinduistisches Land ist und ich den Hinduismus so ganz unmenschlich finde. Also dieses Karma annehmen und Lepra wird eigentlich geheilt vom Staat, aber die Leute nehmen kein Antibiotikum, weil sie sagen, ich muss meinem Karma dienen und ich werde sonst eine Kaste tiefer geboren.
Genau, dieses Kastensystem auch, man darf nicht nach oben und vor allem nicht nach unten. Und
also das fand ich, wo ich so gedacht habe, oh, also das wäre schön, wenn ich den Menschen helfen könnte, mit meinem Beruf, aber ihnen auch was vom Glauben weitererzählen könnte. Ja, und dann bin ich nach innen, habe ich da 3 Monate Zeit gehabt zwischen der Meisterschule. Und das war dann schon krass. Die Leute haben, ich habe blonde Haare, weiße Haut, die haben dann gedacht, ich wäre eben die oberste Kaste und eine Heilige und von mir gehen irgendwelche Kräfte aus. Also wenn ich im Bus gefahren bin, dann wurde ich angefasst von hinten, so ganz zart, aber auch an der Haut, also weil der Kontakt mit der Kleidung, das geht ja dann nicht. Und das fand ich schon ziemlich krass und ich habe mich überhaupt nicht wie eine Heilige gefühlt, aber ja.
Es gibt ja Jesus-Geschichten, wo das auch ist, allein ihn zu berühren, geht schon die Kraft aus und die Heilung.
Ja, also das ist von mir jetzt nicht passiert.
Aber krass, dass die dann damit so umgehen und sowas denken, dass eine Berührung hilft, ja?
Ja, also ich war in Tamil Nadu, das ist so einer der ärmsten Staaten unten in Südindien. Und da ist die Bildungsschicht eben auch ganz niedrig. Und ich denke, in höheren Bildungsschichten ist das dann auch nicht verbreitet, dass man jetzt einen weißen Menschen einfach anfassen kann und der heilig ist. Aber da ist es mir so passiert.
Es war sicherlich sehr prägend, Indien, aber du beschreibst dann in deiner Biografie, dass eine prägende Erfahrung, die mit dem Abschied, mit der Abreise nach Indien zu tun hat, sehr, sehr prägend war.
Ja, ich habe mich die ganze Zeit, die 3 Monate, sehr viel mit meinem jetzigen Mann geschrieben. Wir waren in der SMD zusammen und hatten einen ganz normalen Kumpel oder freundschaftlichen Kontakt. Und durch den Indienaufenthalt und die viele Post, die wir gewechselt haben, hatten wir uns über viele 1000 Kilometer befreundet. Als ich dann aus Indien wiederkam, hatte ich mich mit ihm oder wir hatten uns verabredet, dass wir eine Woche lang zusammen eine Fahrradtour machen, bevor die Meisterschule losgeht. Wir haben uns in Köln getroffen und ja, dann sind wir losgeradelt und es war ein bisschen komisch, weil wir ja jetzt eigentlich richtig befreundet waren und es hat sich anders angefühlt als auf die Entfernung mit Briefkontakt.
Du schreibst auch in deinem Buch genau davon, wie er dann da Radfahrt, die Zeit in Holland und dann, ich wollte meinem neuen Freund von meinem alten Leben erzählen. Er, Medizinstudent, genauso alt wie ich, strenges und sehr frommes Elternhaus, sollte wissen, dass ich eine andere Vergangenheit hatte als er. Er kannte mich als fröhliche, optimistische Christiane, nicht als selbstmordgefährdete junge Frau, die ein Kind abgetrieben hatte.
Genau, das war mir schon wichtig, bevor er sich richtig auf die Freundschaft einlässt, dass ich da auch ganz ehrlich sage, was die Katze im Sack ist. Und ja, und das habe ich ihm dann erzählt. Und er war sehr betroffen. Und für mich war das, ich kann nicht sagen, nicht einfach, aber für mich war das selbstverständlich. Das gehört zu mir, das ist mein Weg und das ist auch mein Weg, den ich so annehmen kann. Und für mich war jetzt die Frage, ist das wirklich wahr, dass wir Christen uns gegenseitig Schuld vergeben können und auch dann neu starten? Oder ist das nur was eine Theorie ist? Und wenn es eine Theorie wäre, dann wäre es für mich keine Basis für eine Freundschaft gewesen. Und dann habe ich sehr gut geschlafen die Nacht. Mein Freund nicht, der Martin, kam dann morgens mit tiefen, dunklen Augenrändern, aber lachte und nahm mich in den Arm und sagte, ja, jetzt radeln wir weiter, alles gut. Er findet das prima, dass ich ihm alles erzählt habe.
Schön, aber es ist ja toll, dass er nicht sagt, oh, mit sowas will ich nicht oder mit so jemandem nichts zu tun haben, sondern die Ehrlichkeit, die du an den Tag gelegt hast ihm gegenüber, hat ihn nicht weggebracht, sondern näher zu dir gebracht sozusagen.
Genau.
Schön.
Ja, genau.
Du erinnerst dich sehr gut an dein Leben, auch an viele Details, aber dann passiert was ganz Heftiges, an das du dich nicht erinnern kannst. Im Buch beschreibt das dann Martin, diese Situation, wie er sie erlebt hat oder was er davon mitbekommen hat. Aber erzähl du doch mal, was an diesem schicksalhaften Tag passiert ist.
Ja, also ich war in Köln, bin zur Meisterschule immer mit dem Fahrrad gefahren. Es waren 10 Kilometer. Ich fahre morgens los und ab da hatte ich Filmriss. Und zwar bin ich von der Seite angefahren, also ich bin über die Kreuzung gefahren und von der Seite von einem Auto angefahren, über das Auto drüber geflogen und mit dem Kopf auf die Fahrbahn aufgeschlagen. Mhm. Und ich lag dann da und dann ist sofort der Notarzt gekommen und ich bin ins Krankenhaus gekommen. In Köln gibt's Spezialstation für Kopfoperationen und dann wurde ich eben am Schädel operiert. Da wurde mir die rechte Schädelhälfte aufgemacht.
Weil das Gehirn geschwollen war und dann Sorge war.
Weil es einen Bluterguss gegeben hat und der Bluterguss war so groß wie meine Faust. Und das hat das Gehirn natürlich gedrückt und darum haben sie den Kopf aufgemacht und diesen Bluterguss rausgenommen. Oder das Hämatom, sagt man dazu. Und dann bin ich aber nicht aufgewacht und habe nicht reagiert.
Das heißt, du warst im Koma.
Ich war im Koma. Also was ich jetzt erzähle, das weiß ich nur von Erzählungen.
Okay.
Ich war weg. Mhm. Ich habe Filmriss. Mhm. Ja, und dann bin ich eben nicht aufgewacht, also habe nicht normal reagiert. Und dann haben sie mich wieder ins CT geschoben und gesehen, dass ich auf der linken Seite ein noch größeres Hämatom habe und haben dann eben die Seite aufgemacht, da wurde dann nicht mehr geguckt, dass das Bohrloch im Haaransatz ist, sondern das habe ich dann eben wesentlich tiefer und das sieht man auch. Da habe ich jetzt meine Haare drüber und da wurde das große Hämatom rausgenommen und danach bin ich eben auch nicht aufgewacht.
Das heißt, die Ärzte kämpften letztlich um Leben und Tod. Die haben alles unternommen, damit du irgendwie bleibst, deshalb jetzt schnell operieren, egal ob das kosmetisch Narben hinterlässt oder nicht.
Genau.
Wow.
Ja. Ja, und dann war es so, dass ich nicht aufgewacht bin und meine Eltern waren ja da und der Martin war dann auch da. Mein Bruder war auch in Köln und stand dann immer vor dem Intensivzimmer. Ja, meine Mutter ist dann am 5., 6. Tag zu dem Oberarzt gegangen und hat gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Und der hat sie ziemlich schroff angefahren, hat gesagt, also jetzt machen Sie sich mal nichts vor. Sie sehen doch, dass Ihre Tochter im Koma ist. Und wenn sie aufwacht, wird sie schwer behindert sein. Sie wird im Rollstuhl sitzen und wie sie geistig behindert ist, das ist gar nicht abzusehen, weil das Gehirn eben von beiden Seiten ganz stark gequetscht gewesen ist, ja auch über einen längeren Zeitraum. Ja, und dann am 7. Tag war es dann so, dass meine Mutter an meinem Bett war und ich die Augen aufgemacht habe und sie dann zu mir gesagt hat, oh Christiane, du lebst. Und ich habe sie angeguckt und habe gesagt zu ihr, ach wie schade, dann kann ich nicht mehr mit den himmlischen Heerscharen singen. Ja, also da kann ich mich nicht dran erinnern. Das sind Sachen, die sind schriftlich überliefert. Ich kann mich dran erinnern, dass ich auf der neurologischen Station aufgewacht bin mit einem runden Gesicht. Ich habe sonst eigentlich eher ein schmales Gesicht. Mit einem Mondgesicht, die linke Hälfte schwarz vom Bluterguss und einen ganz dicken Verband auf dem Kopf. Mhm. Die Schwester hat mir einen Spiegel gegeben und ich konnte mich rechtzeitig nicht bewegen. Ich war rechtzeitig gelähmt. Mhm. Ja, und dann war für mich so das Gefühl, sie hat mir ja erzählt, ich hätte jetzt einen schlimmen Unfall gehabt, ich wäre im Koma gewesen. Und jetzt war ich ja wieder klar, dass ich so gedacht habe, okay, Herr, wenn du jetzt willst, dass ich noch weiterlebe, dann lebe ich jetzt weiter, dann hast du ja noch was mit mir vor. Und die Sache mit der Augenoptik, die können wir wohl vergessen, das muss dann wohl ein anderer Beruf werden, denn mit rechtzeitiger Lähmung kann ich nicht Optikermeister werden.
Ich möchte da nochmal nachhaken, weil das finde ich als Pfarrer und als Christ natürlich total spannend. Es haben Menschen für dich gebetet, ja. Christen aus Gemeinden. Und das ist, finde ich, relativ selbstverständlich. Aber die Christen, die Leiter, die gebetet haben, haben gesagt, obwohl du noch im Koma lagst, wir sind sicher, Christiane wird wieder aufwachen und gesund werden. Und das dann öffentlich zu sagen, macht man sich ja angreifbar. Also wenn es nicht passiert, dann heißt es, was erzählt ihr oder was glaubt ihr oder wie ist euer Gott? Aber die waren so davon überzeugt, dass sie sich das getraut haben.
Ja, und das waren eben auch zwei Gruppen oder zwei Leiter. Der eine kannte mich, der andere kannte mich gar nicht. Und die Gruppen sind beide in Ostfriesland. Und die hatten das eben dem Martin weitergegeben, dass sie diesen Eindruck hatten, dass ich wieder ganz vollständig gesund werde. Und daraufhin ist meine Mutter ja am 5., 6. Tag zu dem Oberarzt gegangen und hat gefragt, wie sieht es denn aus? Weil meine Mutter jetzt auch wusste, aha, da gab's Leute, die haben gehört, ich werde wieder ganz gesund. Und das war für meine Mutter ein Schock vom Oberarzt, aber als ich dann aufgewacht bin, war das auch eine ganz neue Entwicklung für meine Eltern. Meine Eltern sind dann beide Christen geworden, auch haben sich einer Gemeinde angeschlossen und haben dann noch viele glücklichere Ehejahre gehabt als vor meinem Unfall.
Und würdest du sagen, das war ein Wunder?
Ja, also ich würde sagen, es war ein Wunder. Ich konnte mich ja dann nach 2 Wochen auch wieder rechtzeitig bewegen, konnte auch wieder Treppen gehen, konnte schon nach 3 Monaten das Krankenhaus verlassen, also bin dann ambulant in die Reha gegangen. Und für mich war es ein Wunder, dass ich wieder total hergestellt worden bin, dass ich jetzt wieder ganz gesund bin, das ist für mich ein Wunder. Und für die 2 Professoren war es auch ein Wunder. Also die haben mich in den Hörsaal eingeladen, so 5., 6. Woche Krankenhaus, würde ich mal sagen, vor die Studenten. Und da habe ich dann die Bilder von meinem Gehirn gesehen, mit und ohne Hämatom. Und ich musste dann vor den Studenten eine bisschen besondere Gymnastikstunde abhalten. Gehen Sie mal, machen Sie mal den rechten Arm hoch, machen Sie mal das rechte Bein hoch, nehmen Sie jetzt mal die Hand ans linke Ohr und so. Und der Professor sagte auch, wir geben alles für jeden Patient, aber was wir hier sehen, ist ein Wunder.
Okay, ich will mal kritisch fragen, weil wenn man sagt, es ist nur eine 1%ige Wahrscheinlichkeit auf Heilung, dann ist es ja nicht unbedingt ein Wunder, wenn man der 100. ist, sondern Mathematik. Aber bei dir haben sie gesagt, dass du aufwachst und dass du gesund wirst, ist nicht im Bereich des Möglichen.
Genau, also wow. Dass ich wieder aufwache, ja. Dass ich im Rollstuhl sitze, ja. Dass ich nicht schlimm geistig behindert bin, vielleicht auch noch. Aber dass ich motorisch, ich habe jetzt eine bessere Motorik auf der rechten Seite, das wurde getestet, als Otto-Normalverbraucher, das ist ein Wunder.
Ich glaube das auch. Ich wollte nur noch mal nachfragen, weil es ja auch Sachen gibt, wo man sagt, nee, das ist kein Wunder, das ist der Lauf der Dinge. Also wenn mir Leute erzählen, ein Sonnenaufgang war für sie ein Wunder, ja, vielleicht für dich persönlich, aber das ist einfach Naturwissenschaft und Schöpfung. Aber in deinem Fall gab es nicht eine Chance, sondern, und das schreibst du auch in deinem Buch, deshalb nochmal die Betonung, der Professor, der Mediziner sagt, es ist tatsächlich nicht erklärbar.
Genau.
Und dann hast du nämlich dein drittes großes Kapitel mit dein zweites neues Leben überschrieben.
Genau.
Du hast ja gesagt, als du aufgewacht bist, war dieser, ich musste an der Stelle auch lachen, sagen, oh, dann kannst du gar nicht mehr mit den Engeln singen, weil Gott dich wieder gesund ins Leben zurückbefördert hat auf diese Erde. Und dann hast du erzählt, ja, das war für dich auch die Gewissheit, Gott hat noch was mit dir vor.
Genau.
Und was hat er noch mit dir vor? Was würdest du sagen im Rückblick?
Also ich würde sagen, dass er möchte oder dass er vorhat, dass ich noch ein glückliches Leben habe, dass ich einfach mit meinem Schöpfer unterwegs bin und das Leben genieße, so wie es ist. Mhm. Und dass ich ganz gesund geworden bin. Dadurch kann ich es natürlich jetzt auf allen Bereichen genießen. Ich konnte meine Ausbildung zu Ende machen. Ich bin absolut dankbar, dass ich heiraten konnte, dass ich 4 gesunde Kinder gekriegt habe, dass ich so ein volles, reiches Leben habe, dass ich sprechen kann, dass die Stimmbandlähmung wieder weggegangen ist. Ich habe vorher dann noch so ganz bisschen gehaucht. Okay. Und das ist was Großartiges, ein Leben zu haben, ein gesundes Leben zu haben. Das ist schon ein Wahnsinnsgeschenk.
Ja, man spürt ja das ab, dieses Glücklichsein. Hast du mal den Unfallverursacher getroffen, weil ja nicht nur das Unfallopfer eine schlimme Zeit hat, sondern ja auch die Menschen, die dann so einen Unfall verursachen, oft ihres Lebens nicht mehr glücklich werden, anders als du.
Ja, also es gab ja dann eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Das ist dann automatisch so, dass der Fahrer vom Staat angeklagt wird wegen fahrlässigen Behinderung, Tötung, keine Ahnung was. Und bei dieser Gerichtsverhandlung war ein ganz gut gekleideter Herr im Anzug. Ich bin auf ihn zugegangen, habe ihm Hallo gesagt und dann war die Gerichtsverhandlung. Und es haben Zeugen gesehen, also auch ausgesagt, dass er mit quietschenden Reifen angefahren ist. Also ob er vielleicht bei Gelb dann zu schnell gefahren ist. Ich konnte nur sagen, ich fahre in Köln bei großen Kreuzungen nie bei Rot, aber ich wusste es ja nicht. Und von daher konnte ich nur sagen, ja, ich beantrage kein Schmerzensgeld. Ich bin ja völlig geheilt, ist alles gut und wir haben uns freundlich verabschiedet und alles Gute gewünscht.
Dann hoffen wir, dass er diesen Schicksalsschlag wirklich auch gut verarbeitet hat und sich nicht zeitlebens einen Vorwurf gemacht hat.
Müsste er ja eigentlich nicht, denn ich war ja nicht.
Genau.
Ja,
genau.
Ich war ja wieder fröhlich.
Eine unmögliche Biografie, so steht es auf dem Buchrücken. Es ist wirklich eine unmögliche Biografie mit vielen Schicksalsschlägen an der Kante des Todes, habe ich gesagt, aber auch mit vielen Wundern und viel Freude. Und das letzte Kapitel hast du auch tatsächlich überschrieben mit Mein glückliches Leben.
Genau.
Was macht dich glücklich?
Was mich glücklich macht, ist, dass ich morgens aufstehen kann und weiß, ich bin mit Jesus unterwegs, ich bin mit Gott unterwegs, wir unterhalten uns, ich gehe zur Arbeit, ich habe eine sinnvolle Aufgabe, ich habe liebe Menschen, ich darf das Leben, was mir geschenkt ist, einfach genießen und darf sehen, dass es einen Sinn macht, dass es einen Sinn macht, in dieser Welt ein kleines Rädchen zu sein und Gutes mitzubewirken und auch, auch dankbar zu sein und Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben. Mhm. Das ist eine tolle Sache.
Was ich im Nachdenken über unser Interview, aber auch über das Buch hatte, gibt ja Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, mit einer ganz schweren Kindheit, vielleicht auch mit einem Schwangerschaftsabbruch oder mit einem Unfall. Die strahlen aber nicht so eine Fröhlichkeit aus wie du, obwohl die vielleicht auch geheilt sind oder mittlerweile ein gutes Leben für nette Menschen an ihrer Seite haben. Warum glaubst du, dass du so ein fröhliches Leben hast, trotz dieser schweren, heftigen Dinge, und andere, die Ähnliches erlebt haben, nicht glücklich sein können? Oder gibt es da kein Rat?
Ich glaube, da gibt es keinen Rat. Es ist immer schlecht, sich zu vergleichen, weil wir alle Individuen sind. Und das Buch soll auch kein Vergleich sein, dass sich Menschen schlechter fühlen, weil sie vielleicht nicht so fröhlich sind, sondern es soll Mut machen, sich auf Jesus einzulassen und sich von ihm zeigen zu lassen, was sie für eine Person sind, dass sie nämlich geliebt sind, dass sie einzigartig sind und dass Gott sich über sie freut, dass Gott bei ihnen ist. Und vielleicht hilft das ja auch, dass sie für sich und für ihre Umwelt auch einen anderen Blick entwickeln können. Ich glaube, was ein ganz großer Schlüssel ist, ist einfach auch dankbar zu sein für das, was ich haben darf, und nicht, was die Christiane hat oder irgendjemand hat, sondern was ich eben habe. Und das ist, ja, das soll Mut machen, sich auf den Glaubensweg einzulassen, aber da dann auch wirklich offen zu sein für Erfahrungen. Und die Erfahrung wird die Person machen, denn Gott lebt und Jesus ist lebendig, und das hat er zugesagt, dass er sich finden lassen will. Wer anklopft, dem macht er die Tür auf. Und da bin ich mir sicher, dass sich da was ändert.
Du sagst, man soll sich nicht vergleichen, aber wenn jetzt jemand dich fragt, ich hatte auch einen Unfall und habe nicht so eine vollständige Heilung erlebt, was würdest du ihm antworten?
Dann würde ich sagen, das tut mir ganz doll leid, und ich weiß nicht, warum ich geheilt worden bin. Ich weiß es nicht. Es gibt viele Dinge, auf die ich keine Antwort weiß. Ich weiß auch nicht, warum jetzt der Putin so lange diesen Krieg in der Ukraine machen kann. Es gibt viele Dinge, warum wir die Umwelt weiter zerstören, obwohl wir wissen, dass wir viele Sachen einfach ändern machen können. Also es gibt so viele Sachen, die wir Menschen nicht anders machen und die, auf die ich keine Antwort habe. Und es gibt viele Sachen, auf die ich keine Antwort habe, die Gott nicht ändert. Ich weiß es nicht. Ich kann nur mein Leben übersehen, und da kann ich leider keine Antwort drauf geben.
Und wenn man dein Leben anschaut, das finde ich beeindruckend, sieht man, Veränderung ist möglich. Wir sind nicht ein für alle Mal festgelegt.
Genau.
Im Positiven wie auch im Negativen.
Ja,
und das
genau.
Zeigt dein Leben tatsächlich. Am Ende, du hast geschrieben, was ich sehr klasse finde, oder gesagt, erzählt, dass du das Buch nicht schreiben wolltest, als deine Eltern noch lebten. Du hast geschrieben, dass es auch eine schwierige Kindheit war. Das finde ich total gut. Jetzt aber mal umgekehrt, was haben denn deine Kinder gesagt oder deine Enkel?
Also
auch der Martin zu dem Buch, dass du sagst, du willst deine Geschichte erzählen.
Ja, also ich fange mal mit dem Martin an. Der Martin fand es sehr gut, und deswegen hat er es auch gerne überarbeitet und hat ja auch seinen Anteil zu dem Buch geschrieben. Meine Kinder finden es auch sehr gut. Manche hat auch gesagt, manches habe ich gar nicht gewusst von dir. Ist auch schön, dass ich das jetzt weiß. So. Und meine Enkel, ja, der Älteste ist 3, also die haben es noch vor sich.
Und Freunde oder Nachbarn oder sonstige Reaktionen? Gibt es Leute, die sagen, boah, das hat mir Mut gemacht, oder da habe ich eine Frage, oder lass uns mal treffen?
Ja, also was ich interessant fand, ich habe eine Frage von einem lieben Freund bekommen, und zwar sagte der, wenn du jetzt hier so durchs Städtchen gehst, findest du das nicht doof, dass du dich so geoutet hast? Fühlst du dich da nicht irgendwie komisch? Und diese Frage habe ich mir nie gestellt, und da habe ich nur gesagt, nee, ich finde das nicht komisch, ich stehe dazu, ich möchte, dass es Menschen Mut macht. Und ich habe es ja nicht für mich geschrieben. Das Honorar, was ich da bekommen sollte, wird gespendet an die Intermission. Also ich brauche das nicht. Ich habe es geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ich soll es schreiben. Und ich habe eigentlich fast nur positives Feedback bekommen, dass Leute sich bedanken und sagen, ach ja, hat mir Mut gemacht, und ich habe es schon weiter verliehen. Ja, also da freue ich mich auch drüber, dass es so eine positive Resonanz gibt.
Schlusswort, Schlusssatz von dir. Was würdest du Menschen sagen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben? Oder gibt es so ein Lebensmotto, was du Menschen mitgeben möchtest, könntest?
Also vielleicht die Sache, dass es ganz wichtig ist, nicht aufzugeben und den Gedanken zu verfolgen, wenn es einen Gott gibt, dann will ich nicht ohne ihn leben.
Tolles Schlusswort. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du so offen und ehrlich über dein Leben erzählt hast, über deine unmögliche Autobiografie.
Ja, gerne.
Hast auch mehr erzählt, als im Buch ist. Manches, was im Buch ist, hast du nicht erzählt. Von daher, man kann auch dein Buch gerne kaufen, lesen, weitergeben. Und vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
The Chosen ist die erste Serienverfilmung über das Leben von Jesus mit mehreren Staffeln. Und die Serie hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer Weltsensation mit mehreren 100 Millionen Zuschauern und Fans entwickelt und ist auch regelmäßig auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste zu finden. Und das, obwohl man die Serie auch kostenlos im Internet oder über die The Chosen App anschauen kann. Gewöhn dich an anders, so lautet der treffende Slogan zu The Chosen. Die Frau, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass The Chosen auf Deutsch und in Deutschland zu sehen und zu erleben ist, wird mein Gast sein, Caroline Kuhn. Sie wird über The Chosen reden, sicherlich manche Anekdote zum Besten geben und aus dem innersten Circle von The Chosen berichten. Caro ist eine kluge, humorvolle und interessante Persönlichkeit und Innovatorin, die nicht nur The Chosen, sondern viele andere Projekte an den Start bringt. Es wird ein interessanter Go-Special-Talk mit einem tollen Gast zu einer wunderbaren Serie. The Chosen mit Caro Kuhn. Ab Weihnachten bei allen Podcast-Anbietern. Bis dahin, passt auf euch auf. Herzlichst, euer Carsten.